Basta Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und hier kommt Folge 290.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Oh nee! Was ist das denn jetzt?
Ja, was ist denn das? Warum ist denn das hier so laut? Es ist bundesweiter Warntag, Herr Joppa.
Nee, nicht schon wieder. Mama, Schluss jetzt! Oh. Also Freunde, vor Unwetter und Katastrophen zu warnen, das ist ja sowas von gestern. Ich glaube, der Warntag wird sowieso bald umbenannt, ne? In bundesweiten Mahn- und Warntag gegen rechts. Und eine neue Sirene haben wir dann auch schon.
Und ich sag das einmal an alle Frauen in der Republik und hier.
Frau Hartmann.
Wehrt euch dagegen.
Eieieiei, die Frau hat aber auch ein Organ. Also wären die Twin Towers in New York noch nicht eingestürzt, spätestens bei dem Ton würden sie wackeln. Britta Hasselmann, Teil des grünen Fraktionsduos Dröge und Dröger. Vor wenigen Tagen haben die beiden wieder ihren Lieblingssong geträllert. Und der trägt den Titel AfD-Verbot jetzt.
Da stimmen auch SPD und Linke gerne mit ein. Aber es ist ja schon spannend, ne? Seit rund 10 Jahren wird der Protest im Land gegen die regierenden Parteien immer lauter. Seit rund 10 Jahren wächst die Unzufriedenheit im Land und in ähnlicher Geschwindigkeit wächst die Zustimmung zur AfD. Was war denn eigentlich vor 10 Jahren? Ich komme nicht drauf.
Wir schaffen das! Das war der Startschuss einer grundlegenden Veränderung in Deutschland. Und genau die schauen wir uns heute an. Denn nach 10 Jahren kann man ja ruhig mal ein Stück Fazit ziehen. Heute geht es aber nicht nur um Migration und die alte Dame aus der Uckermark. Es geht auch um einen bundesdeutschen Kulturkampf.
Heute am bundesdeutschen Bastertag. Wir warnen nicht nur einmal im Jahr, sondern wöchentlich. Auf geht's in den ersten Themenblock.
Und der startet in Zwotental, in Sachsen. Da waren wir ja schon vor einem Monat und Zwotental liegt uns sehr am Herzen. Ja. Es gehört zu Gunzen. Das liegt in einer Höhe von 675 Metern im Vogtland in Sachsen.
So schön. Und ohne es zu ahnen, wurden die paar Dutzend Einwohner von Zwotental bundesweit berühmt. Seit über 100 Jahren sind sie da am Bahnhof Zwotental ein- und ausgestiegen. Doch das hat sich geändert. Aussteigen verboten, der MDR erklärt.
Seit einem Monat dürfen in Zwotental keine Fahrgäste mehr aussteigen, obwohl der Zug hält. Der Grund, der Bahnsteig ist 43 Zentimeter zu schmal und damit nicht mehr sicher.
Die Deutsche Bahn hat das Aussteigen verboten. Und die Vogtlandbahn, die da hin und her fährt, die hat sich dann überlegt, wie die Zwotentaler jetzt nach Hause kommen sollen. Sprecherin Katharina Hagen sagt, wenn der Zug auf Gleis 1 ankommt, dann können die Fahrgäste aussteigen. Aber wenn der Zug auf Gleis 2 ankommt, dann geht es nicht. Das heißt, die fahren weiter bis nach Zwotal-Zechenbach und warten dort auf den Zug, der wieder nach Zwotental fährt.
Macht einen Umweg von 45 Minuten. Darüber haben wir in Basta Berlin 286 berichtet. Unfassbar und ein Beispiel für Regel, Wut und Amtsschimmel.
Aber Marcel, ich kann dich beruhigen. Es gibt eine Lösung.
Lass mich raten, Sie haben einen Sprungturm aufgestellt.
Das war eine Megazote, die Eingeweihte hoffentlich verstehen. Die Antwort ist aber falsch. Ich verrate nur so viel, es ist eine typisch deutsche Lösung.
Okay, typisch deutsch, pünktlich, diszipliniert und gründlich.
Nein, das ist Deutschland 1983. Ich meine bescheuert.
Du meinst typisch deutsch 2025. Warte mal, eine Drag Queen steigt in Zwotental zu und liest bis Zwotal-Zechenbach aus einem Kinderbuch vor.
Das ist richtig. Jedenfalls fast. Die Bild schreibt am Sonntag über das neue Sicherheitskonzept. Das sieht vor, dass sich der Triebfahrzeugführer des auf Gleis 2 eingefahrenen Zuges vor Öffnung der Sicherungskette von der Unbedenklichkeit des Überquerens, des Überweges überzeugt. Und erst dann den Reisenden den Gleiswechsel erlaubt, sagt Länderbahnsprecherin Katharina Hagen.
Um die Sicherungskette zu öffnen, gibt es ein Zahlenschloss. Die Kombination, die ist Geheimwissen und das hat natürlich nur der Zugführer. eigentlich.
Denn beim Praxistest ist das Zahlenschloss nicht aufgegangen.
Heißt das, Fahrgäste und Journalisten stehen noch heute auf dem Bahnsteig Zwotental und warten da brav hinter der Sicherheitskette?
Wo denkst du hin? Hier ist ein Foto dieser neuen Installation. Links und rechts kann jeder Fahrgast an der Kette vorbeilaufen.
Das ist unfassbar, Freunde. Da machen die Buster Berlin-Jungs mal einfach ein paar Tage Urlaub und schon ist da irgendwie alles Paletti.
So ist es. Wenn da nicht diese Ausländer wären.
Wie bitte? Kenne ich dich ja nicht, Benjamin.
Doch, es ist wirklich schlimm. Uns hat da ein Video aus Köln erreicht. Üble Bilder von Ausländern. In diesem Fall waren es Nordiren. Focus Online hat das dokumentiert.
Nordirische Fußballfans am Rande einer Pro-Palästina-Demo in Köln. Dort findet am Sonntagabend das Länderspiel Deutschland gegen Nordirland im Rahmen der WM-Qualifikation statt. In dem kurzen Clip, der derzeit online viral geht, singen die Nordiren wörtlich: Ihr könnt euch Palästina in den Allerwertesten stecken.
Wo waren diese Fans eigentlich, als sich die Klimasekte da auf die Straße geklebt hat?
Aber nicht nur die Nordiren haben so ihre Probleme mit dem Gaza-Protest, auch die Polizei Berlin. Am Wochenende ist ein Video aus dem Prenzlauer Berg aufgetaucht. Wir werden euch das jetzt mal beschreiben.
Am S-Bahnhof Schönhauser Allee sind zwei Beamte unterwegs, ein Mann und eine Frau. Die weibliche Polizistin macht sich an einer Balustrade zu schaffen. Sie sprüht, sie beschmiert die Brücke. Mit einer roten Farbdose macht sie sich an einer Palästina-Flagge zu schaffen.
Das Grün der Flagge wurde weggesprüht. Was da noch bleibt, darüber schreibt die Taz. Polizei übermalt Palästina-Flagge. Eine Polizistin macht in Berlin mit einer Spraydose aus einer Palästina eine Reichsflagge. Aus der einzigen Palästina-Flagge ist mit der Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot plötzlich eine Flagge des ehemaligen Kaiserreichs geworden. Diese ist zwar nicht verboten, aber als Symbol der neonazistischen Szene durchaus beliebt.
Frage jetzt mal für einen Freund, wenn ich das jetzt zur Anzeige bringe, geht das dann in die Statistik ein als rechte Straftat?
Sicher. Was denn sonst?
Deutschland könnte ja so schön sein, ne? Wenn die Polizei nicht selber die Wände beschmieren würde.
Das ist richtig. Ja,
und ohne Nordiren.
Ja, genau. Und ohne türkisches Kulturzentrum.
Was?
Ja, und ohne Moschee.
Benjamin, was willst du damit sagen?
Naja, es gibt massive Proteste in Halle und in Wuppertal gegen ein türkisches Kulturzentrum und gegen eine Moschee.
Lass mich raten, wir haben es mit rechtsextremen Straftaten zu tun.
Ja, sicher. Genauso wie an der Schönhauser Allee. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen mal an in Halle an der Saale. Mhm. Das Portal Du bist Halle berichtet im November. Fassade beschmiert, Fenster eingeschlagen. Attacke gegen geplantes türkisches Kulturzentrum in Diemitz.
Das riecht nach Intoleranz. Gab es schon eine Menschenkette? Haben sich die Omas gegen rechts schon festgekettet? Kann die Deutsche Bahn eine Sicherheitskette um das Gebäude ziehen mit diesem berühmten Zahlenschloss?
Nein, das ist nicht nötig. Der Angriff kam von links.
Ach, Gott sei Dank.
Genau, Gott sei Dank, denn Gott ist queer und Gott ist links. Denn eine Woche später erfahren wir bei Du bist Halle, Antifa bekennt sich zu Farbattacke gegen türkisches Kulturzentrum. Kein Raum für islamofaschistischen DITIB-Verband. DITIB gelte als der größte islamische Dachverband in Deutschland und wird aus diesem Grund tragischerweise häufig als Repräsentant und Ansprechpartner für die islamische Glaubensgemeinschaft verstanden. Das stand im Bekennerschreiben der Antifa.
Dieselbe Front haben wir auch in Wuppertal. Dort soll eine Moschee gebaut werden. Eigentlich noch viel mehr. Die bestehende Moschee in der Gartestraße soll auf die andere Straßenseite ziehen. Dort soll ein islamisches Zentrum entstehen. Mit Wohnungen für Senioren und Studenten, einem Kindergarten und Geschäften.
Da gibt's nur ein Problem. Auf der anderen Seite leben die Antifaschisten. Mm. Nämlich das antifaschistische autonome Zentrum Wuppertal.
Wir lehnen die DITIB ab, weil sie ganz unzweifelhaft der verlängerte Arm des protofaschistischen Erdogan-Regimes ist.
Der schiere Fakt, dass wir immer noch da sind und unser Haus permanent an den Grenzen seiner Kapazität ist. Diese zeigen, dass sich die Stadtoberen in Wuppertal gewaltig geschnitten haben. Wenn sie tatsächlich glauben, dass wir die Garte ohne einen infernalen Kampf verlassen werden.
Die SPD, die Grünen und die CDU wollen den Moscheebau weiter vorantreiben und damit das autonome Zentrum rausschmeißen. Nach Jahrzehnten der Existenz.
Aus dem autonomen Zentrum wird aber Widerstand angekündigt. auch mit Gewalt. Denn einerseits will man jede Räumung mit Randalen bekämpfen, andererseits hält man DITIB für islamofaschistisch. Was schon allein deswegen pikant ist, weil DITIB in der deutschen Politik ja als salonfähig gilt.
Mhm. Und wenn bald die Fenster der Moschees eingeschmissen werden?
Wird diese Straftat natürlich Eingang in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik finden.
Nur wahrscheinlich als rechts.
Als was denn sonst? Im Stadtrat von Wuppertal gibt es übrigens zwei Parteien, die gegen die Erweiterung der Moschee auf die andere Straßenseite sind.
Ja.
Die Linke und die AfD.
Ja. Wenn das mal keine schöne Koalition ist.
Ist eine sehr schöne Koalition, aber ich glaube, das wird nichts mit den beiden.
Mm.
Ich glaube, die Vertreter der Linkspartei wechseln kein einziges Wort mit Vertretern der AfD.
Und das bringt uns zum nächsten Problem in unserem schönen Deutschland.
Zu den Schotten. Die sind ja immer sehr sparsam mit Wörtern.
Falsch. Zu Katrin Göring-Eckardt.
Oh, richtig. Großes Problem.
Katrin Göring-Eckardt hat ein neues Buch veröffentlicht. Es ist im August erschienen und trägt den Titel...
Als ich in die Schule ging, hieß es auch noch Negerkuss und kostete 10 Pfennige, DDR.
Falsch. Katrin Göring-Eckardt hat ein neues Buch veröffentlicht und der Titel lautet...
30% der Kinder und Jugendlichen heute haben bereits einen Migrationshintergrund und dabei habe ich die Ossis jetzt noch nicht mitgerechnet.
Auch falsch. Das neue Buch von Katrin Göring-Eckardt heißt...
Es wird jünger werden. Es wird bunter werden.
Leider auch falsch. Wie heißt denn nun das Buch der thüringischen Spitzengrünen, deren Landesverband stolze 3,2% der abgegebenen Stimmen bekommen hat?
Hm.
Es heißt Deutschland, lass uns reden. Eine Reise durch die Seele der Republik.
Hm. Leider aktuell nicht im Basta Berlin Fanshop.
Sondern bei Hugendubel.
Hm.
Das gute Stück kostet 23,99 Euro. Ich finde es ja ziemlich teuer. Wobei, andererseits, bei den Klopapierpreisen heutzutage...
Benjamin.
Katrin Göring-Eckardt möchte reden. Das ist natürlich klasse.
Mhm.
Wir haben da gleich mehrere Vorschläge.
Ja, mit Björn Höcke, da könnte sie drüber sprechen, wie man einen erfolgreichen Landesverband aufbaut, anstatt ihn zu ruinieren, so wie sie das in Thüringen mit den Grünen gemacht hat.
Mit Alice Weidel. Da hätten sie bestimmt tolle Themen.
Mhm.
Sie könnte Einblicke in das Leben einer offen homosexuellen Frau mit einer Partnerin aus Sri Lanka bekommen. Ich meine, Sie, Frau Göring-Eckardt, Sie sind ja mit Ihrer heterosexuellen alte weiße Frau Lebensweise so schrecklich eindimensional.
Ja. Oder Sie sprechen mit Markus Frohnmeier. Den könnten Sie zeigen, was eine demokratische Hake ist und damit Cem Özdemir bei der nächsten Wahl den Job retten.
Und das bringt uns jetzt endlich nach Baden-Württemberg, der wohlstandsverwahrlosten Industrieruine in Südwestdeutschland.
Gott.
Ja, also in das Land der Cleverless, durch dessen Blut, Benzin und Diesel floss, ein Land am Tropf von Daimler und den Zulieferern, das sich dann leider entschlossen hat, mit voller Kraft gegen die Wand zu fahren.
Baden-Württemberg, Sie konnten alles außer Hochdeutsch. Heute wären Sie froh, wenn Sie wenigstens Hochdeutsch könnten. Im Jahr 2011, da begann in Stuttgart die grüne Revolution. Angetrieben vom Ex-Maoisten Winfried Kretschmann.
Liebe Buben und Mädler, heute lese ich euch mein Lieblingsbuch vor, Der Gryffalo von Axel Schäffler und Julia Donaldson.
Ich mag jetzt die Verfahren da beschleunigen. Oh Gott, jetzt rutscht mir schon die Hose runter.
2011 begann der Siegeszug der Grünen in Baden-Württemberg. Die Stimmung damals war eigentlich klar. Also diese Schäuble-CDU, die war altbacken. Und die Kontroverse um Stuttgart 21, die hat für Wut gesorgt. Und ganz ehrlich, ob jetzt eine grüne Kanzlerin Merkel von der CDU regiert oder ein schwarzer Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen, das ist doch eigentlich egal.
Ich glaube jedenfalls, dass die Bundeskanzlerin uns in der Flüchtlingskrise dieses Land gut geführt hat, dass sie es richtig geführt hat. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel zurzeit sehr wichtig ist in der ganzen europäischen Krise, dass ich mir ganz schwer vorstellen kann, wer das sonst machen kann,
also lieber
dass
mit
ich sie sehr schätze.
Mhm. Angela Merkel einfach alternativlos. Während die ewige Kanzlerin in Berlin eine Wahl nach der anderen gewann, lebte auch der ewige Winfried in Stuttgart seinen Traum. Bei der Landtagswahl 2016 konnten die Grünen zulegen. 2021 standen dann die nächsten Wahlen an und das waren ganz besondere Wahlen.
Angela Merkel war noch Kanzlerin. Die Pandemiepolitik gab den Mächtigen auch ganz neue Möglichkeiten. Grundrechte wurden ausgesetzt und die Grünen, die waren an der Spitze der Parteien, die autoritär durchregieren wollten. Die Republik hatte die Menschen in Gut und Böse geteilt.
Die Guten rannten ins Impfzentrum, die Schlechten rannten auf die Straße. Die Guten versteckten sich hinter Masken und sperrten ihre Kinder ein. Die Bösen gingen auf Demos und suchten die Lücke im Impfsystem.
Im April 2021 erreichten die Grünen in Baden-Württemberg ihr bestes Wahlergebnis. 32,6%. Winfried Kretschmann hatte damit bei 3 Wahlen in Folge hervorragend abgeschnitten. Er hatte die Grünen sogar immer stärker gemacht. Jeder Dritte im Ländle wählte Grün.
Doch dann kam die Realität. In Person von Robert Habeck, in Person von Annalena Baerbock, in Person eines Gespenstes, das in der Autoindustrie umgeht.
Die Grünen werden auf einmal verantwortlich gemacht für die jahrelange Wirtschaftskrise. Ihre Klimapolitik war so lange klasse, bis sie nicht an den Geldbeutel gingen. Die Stuttgarter Ausländerbehörde kollabierte, die Landeshauptstadt und der Großraum Stuttgart, der wird geschüttelt von Bandenkriminalität und Schießereien.
Und auf einmal, da ist alles anders. 2026 wird wiedergewählt, der ewige Kretschmann tritt nicht mehr an. Kandidat für die Grünen ist er dieser Sympathieträger.
Denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt.
Die Polizeidiktatur ist schuld.
Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade, bitte Maul halten, danke.
Boah, ich sag dir, einmal halt die Fresse sagen zu Cem Özdemir. Unbezahlbar. Jedenfalls, jedenfalls für mich, das war gleich 10.000 Euro.
Richtig.
Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die kommende Landtagswahl. Aber man muss leider sagen, die Umfragen sind verheerend.
Die Grünen verlieren 12% und landen klar hinter der CDU. Es kann sogar sein, dass die Grünen nicht mal Platz 2 erreichen, denn auf Platz 2 steht oder seht ihr hier die Alternative für Deutschland.
Wer kann Cem Özdemir jetzt noch retten? Wir haben einen gefunden.
Benutzt das N-Wort in einem Facebook-Post.
Ja, ich sage Neger, weil ich das...
Hey! Hey! Hey!
Ich sage Neger, weil ich war vor... Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, von Freunden gerne auch Neger-Boris genannt.
Was sind das für Freunde?
Buster Berlin, soweit ich weiß. Es ist, glaube ich, so am Wochenstart Buster Montag so gefallen.
Boris Palmer, von seinen Parteifreunden, von den Grünen aus der Partei gegrault, aber immer noch ein erfolgreicher Politiker in der Studentenstadt Tübingen.
Dort wollte die AfD im Mai eine Kundgebung abhalten. Das ist als demokratisch wählbare Partei natürlich ihr gutes Recht. Politaktivisten aus Tübingen sahen das so ein bisschen anders und drohten Massenproteste an.
Man raunte, die AfD würde die Sicherheit und Ordnung in der Stadt gefährden.
Obwohl es natürlich die Gegenproteste gewesen wären, die Sicherheit und Ordnung gefährdet hätten. Immer wieder wird auch mit Gewalt gegen AfD-Vertreter vorgegangen. Werden Parteitage mit Gewalt versucht auch zu verhindern?
Bürgermeister Palmer hat dann das Gespräch mit der AfD gesucht und einen Kompromiss geschlossen. Die AfD wird keine Kundgebung abhalten. Stattdessen wird es ein Spitzengespräch geben. Zwischen Boris Palmer und dem AfD-Spitzenkandidaten bei der nächsten Wahl, Markus Frohnmeier.
Ja, am Wochenende, da war es dann soweit. In der Hermann-Hepper-Turnhalle trafen die Politiker aufeinander. Vorher waren Regeln verhandelt worden. 5 Themen sollten besprochen werden. Die Redezeit war festgelegt und wurde gestoppt.
Diesen Abend werden wir euch jetzt in einigen Auszügen zeigen. Der ist nämlich wirklich symbolisch für die Auseinandersetzung, die wir derzeit in Deutschland haben. Für die vermeintliche Zivilgesellschaft, die sich nach unserer Ansicht leider unzivilisiert verhält. Für das Bildungsbürgertum, das selbst in angeblich neutralen Situationen nicht neutral sein kann. Und für den Umgang mit der stärksten Partei in Deutschland.
Der Moderator des Abends war der emeritierte Rhetorikprofessor Joachim Knappe. Als Moderator sollte er neutral und fair mit beiden Kontrahenten umgehen. Doch Knappe erklärte bereits in seiner langen Vorrede seine Sicht auf den Abend.
Ein Gespenst geht um in Deutschland. Und zwar unter denen, die nicht geschichtsvergessen sind. Dieses Gespenst sind die Weimarer Verhältnisse. Vor 100 Jahren in der Weimarer Republik, meine Damen und Herren, ist eine politische Lage entstanden, die wir uns nicht zurückwünschen.
So weit, so gut? Das wollen wir ja alle nicht. Was damals war, konkretisiert Professor Knape.
Damals haben die Nazis jede Veranstaltung in eine Saalschlacht umfunktioniert und jede Straßendemonstration wurde zu einer Straßenschlacht. Und am Ende, meine Damen und Herren, Sie wissen es, haben die Nazis ihre Gegner einfach totgeschlagen. Diese Verhältnisse wollen wir nicht wieder haben.
Da sind wir auch einig mit Herrn Knape. Aber da haben wir noch ein paar Anmerkungen.
Warum zieht Herr Knape hier diese Parallelen? Er weiß, dass die AfD vor der Halle als Nazis beschimpft wird. Er hört die Nazis Rausrufe in der Halle. Er spricht von der Weimarer Republik und den Parallelen zu heute. Herr Knape, wen anders als die AfD meinen Sie denn hier eigentlich? Mein Eindruck, Sie als Vertreter des vornehmen Bürgertums wollen schon vor der Debatte klar machen, wo Sie eigentlich stehen und quasi Ihren Hals aus der Schlinge ziehen. Und machen sich damit eigentlich gemein mit den Schreihälsen im Publikum. Sie werden jetzt in den nächsten Minuten auch mehrfach sagen, dass emotionaler Protest legitim und wichtig ist. Damit aber legitimieren Sie genau diejenigen, die versuchen, Parteitage der AfD und Kundgebungen zu verhindern.
Und Herr Knape, falls Sie es nicht bemerkt haben, damit sind Sie näher an der Weimarer Republik, als Ihnen lieb sein sollte. Sie haben ja gerade diesen schiefen Vergleich gezogen. Wenn Sie schon einen schiefen Vergleich ziehen wollen, dann doch bitte diesen hier. Die Linken und die angebliche Zivilgesellschaft veranstalten vor ihren Augen eine Saalschlacht und verhindern demokratische Prozesse. Wenn Sie schiefe Vergleiche ziehen wollen, dann bitte den.
Sagen Sie doch diesen Leuten, dass sie die neuen Nazis sind.
Der emeritierte Rhetorikprofessor Joachim Knape gibt eine ausgesprochen traurige Figur ab. Das zeigt sich auch am nächsten Beispiel. Während der Veranstaltung sollten Fragen aus dem Publikum zugelassen werden. Jeder Bürger konnte eine Frage stellen.
Ich komme jetzt ganz kurz zu den Publikumsfragen. Jeder von Ihnen hatte die Chance, am Eingang in einer Urne beim Eintreten einen Zettel zu hinterlegen und sich anzumelden für eine Frage.
Wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde. Professor Knape kündigt an, nun das Rederecht zu verlosen. Drei Personen aus dem Publikum sollten die Chance bekommen, eine Frage zu stellen. Und wie diese Auslosung abläuft, das schauen wir uns jetzt an.
Jascha Hoffmann, bitte stellen Sie sich ans Mikrofon, Sie werden dann aufgerufen. Lisa Müller, Maximilian Pfau. Frau Müller und Herr Pfau melden sich nicht. Gut, ich gehe weiter in den Zetteln. Jascha Hoffmann, hatten wir den eben schon? Nein, den hatten wir schon. Hat er zwei Zettel abgegeben. Wie geht das denn?
Wie das geht? Ganz einfach. Da bescheißt jemand. Jascha Hoffmann hat zwei Zettel abgegeben und damit seine Gewinnchancen verdoppelt. Und sogar zweimal gewonnen. Verrückt.
Man könnte Herrn Hoffmann jetzt disqualifizieren, weil er ja offensichtlich geschummelt hat. Aber nein, er bekam die Chance, seine Frage zu stellen. Und das klang dann so.
Was werden die Schlagzeilen sein? Ganz sicher nicht die Argumente. Ganz sicher die linksradikale Störung. Die AfD stellt sich als Opfer dar und wir als Störer.
Kommen Sie zum Ende, bitte.
Ich frage dich, AfD-Sau. Dich frage ich nichts.
Jascha Hoffmann bezeichnet den AfD-Politiker als AfD-Sau. Und jetzt sind wir doch alle sehr gespannt, wie der Moderator und Rhetorikprofessor darauf reagiert. Hier kommt die ungeschnittene Reaktion auf diese Beleidigung in voller Länge.
Vielen Dank. Danke. Bitte der Nächste.
Leute, es war eine so unfassbar peinliche Veranstaltung. Etliche Leute, die eine Frage eingeworfen hatten, waren bereits nicht mehr im Saal, weil sie rausgeschmissen wurden. Jascha Hoffmann, der mindestens zwei Zettel ausgefüllt hat, beleidigte den Gast auf dem Podium und dem Moderator fällt nichts dazu ein, außer herzlich Danke zu sagen.
Und auf den Nächsten zu hoffen.
Wahrscheinlich auch das. Diese Veranstaltung ist so peinlich, weil sie zeigt, wie heute auf politischer Ebene miteinander gesprochen wird. Wir stehen ja gerade an einem Scheideweg. Also die AfD ist in Umfragen bereits die stärkste Partei Deutschlands und sie kann die stärkste Partei des Landes werden.
Sie kann aber auch verboten werden. Beide Ergebnisse werden dieses Land weiter spalten. Und was hat die Zivilgesellschaft zu bieten? AfD-Sau. Nazis raus. Das sind die Wörter, die sie da finden.
Und dann kommt ausgerechnet Boris Palmer. Der Mann, der von den Grünen praktisch rausgeschmissen wurde, wegen Äußerungsdelikten, wegen Worten, die seiner Partei nicht gepasst haben.
Boris Palmer, dem genau diese Studenten da Rassismus vorwerfen, die hier gerade Markus Frohnmeier von der AfD niederschreien.
Boris Palmer, dem vorgeworfen wird, dass er seine jüdische Herkunft instrumentalisiert.
Boris Palmer, dem seit Jahren immer die gleichen Zitate vorgeworfen werden, dem fällt nichts anderes ein, als die AfD mit Zitaten anzugreifen.
Ich möchte zum Thema Meinungsfreiheit versuchen herauszufinden, wo Sie die Grenzen dieser sehen. Dazu möchte ich Ihnen Zitate vorlesen, die ich gecheckt habe. Die sind von namhaften Mitgliedern Ihrer Partei.
Boris Palmer zitiert dann auf der Bühne fünf Männer. Angeblich von ihm recherchiert und es seien namhafte Mitglieder der Partei. Wir werden euch jetzt vier davon zeigen.
Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Ist es Meinungsfreiheit oder glasklarer Rassismus? Ich wiederhole es gerne. Dieter Görnert, Ihr Parteikollege, sagt, das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Verifiziertes Zitat.
Sehr unschöne Aussage. Boris Palmer fordert, dass so etwas in der AfD keinen Platz haben darf.
Fun Fact, hat es auch nicht. Das angeblich namhafte Mitglied der AfD, Dieter Görnert, hatte nie eine höhere Position. Außerhalb von Nürnberg kannte den wahrscheinlich niemand. Er war auf lokaler Ebene aktiv. Und wenn Herr Boris Palmer selber Probleme hat, einen Namen ins Internet einzugeben und ein paar Klicks zu machen, um das rauszufinden, dann ist ihm schwer zu helfen. Aber wenn Herr Palmer in der Lage ist, ein paar Klicks im Internet zu machen und zu recherchieren, dann hätte er das hier gefunden.
Korrektiv schreibt, die AfD Nürnberg teilte uns auf Anfrage per E-Mail mit, dass Görnert wegen dieser Tweets Mitte Dezember 2019 vom Landesschiedsgericht Bayern aus der Partei ausgeschlossen worden sei. Der Vorsitzende Matthias Vogler wies uns auf eine Pressemitteilung hin, mit der sich die AfD bereits vorher von den Twitter-Posts distanziert hatte. Die Äußerungen seien nicht bekannt gewesen, da sie ohne Klarnamen veröffentlicht worden seien. Wir sind froh darüber, dass das Verfahren so entschieden wurde. Personen mit solchem Gedankengut haben unserer Meinung nach nichts in der AfD verloren, schrieb Vogler.
Das war das erste Eigentor für Boris Palmer. Das zweite kommt sofort.
Nächstes Zitat. Marcel Grauf. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Ist das Antisemitismus und Rassismus und Demokratiefeindlichkeit oder Meinungsfreiheit?
Ein ausgesprochen unschönes Zitat. Angeblich von einem namhaften Mitglied der AfD. Nur leider gibt es auch hier einen Schönheitsfehler.
Die Aussage soll von Marcel Grauf stammen. Wer ist das? Wer kennt ihn? In welchem Bundestag sitzt er? Welches Parteiamt hat er? Ist er überhaupt Mitglied der Partei? Kann er das überhaupt sein? Und von wann stammt diese Aussage und wo hat er sie getroffen?
Herr Palmer, wir haben keinen Zugriff auf die Mitgliederkartei der AfD. Aber vermutlich war Marcel Grauf kein AfD-Mitglied. Der soll nämlich Mitglied bei der NPD gewesen sein. Und da gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD gegen die NPD. Und deswegen konnte Herr Grauf eigentlich kein AfDler sein.
Die zitierte Aussage soll aus privaten Chatnachrichten stammen. Wenn sie überhaupt getroffen wurde, dann in den Jahren 2013 bis 2017.
Was Marcel Grauf mit der AfD verbindet? Er war Mitarbeiter bei zwei Landtagsabgeordneten.
War, Herr Palmer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu, Marcel Grauf arbeitet längst nicht mehr im Landtag von Baden-Württemberg.
Wir konnten keinen aktuellen Bezug von Marcel Grauf und der AfD finden. Benjamin hat am Montag bei der AfD-Fraktion in Stuttgart angerufen, seine Presseanfrage da auf der Mailbox hinterlassen, aber leider bis Dienstagnachmittag keinen Rückruf erhalten. Aber Herr Palmer, wir haben wenigstens versucht zu recherchieren.
Ganz anders als Sie, die Sie einfach irgendwelche Zitate zusammenklauben und damit Eigentore schießen. Wir haben noch ein weiteres.
Wer Homosexualität auslebt, dem droht dafür eine Gefängnisstrafe. Das sollten wir auch in Deutschland machen. Ist das pure Homosexuellenfeindlichkeit oder Meinungsfreiheit?
Machen wir es kurz, Herr Palmer. Dieses Zitat soll von Mirko Welsch stammen. Er war selber Bundessprecher der Homosexuellen in der AfD. Er ist seit über 8 Jahren nicht mehr Mitglied der Partei. Der Stern berichtet. Schwuler Politiker hält es nicht mehr in der AfD aus. Im Gespräch erklärt er, warum. Als Schwuler hat Mirko Welsch sich politisch für die AfD engagiert. Jetzt ist er aus der Partei ausgetreten.
Der Artikel ist von 2017. Also damit sind wir jetzt eigentlich durch. Aber dann hat sich doch noch was ergeben. Denn ich habe den AfD-Landesverband Berlin telefonisch erreicht. Und da geht es jetzt um das letzte Zitat von Boris Palmer.
Letztes Zitat, Andreas Geite. Wir sollten eine SA gründen und aufräumen. Ist das die Drohung der Wiederkehr rechtsradikaler Schlägertruppen auf unseren Straßen oder Meinungsfreiheit?
War oder ist Andreas Geite ein namhaftes Mitglied der AfD?
Weder noch. Vom Berliner Landesverband der AfD habe ich die Information, dass Andreas Geite nie Mitglied der Partei war. Er hat Räumlichkeiten an die Partei vermietet oder zur Verfügung gestellt. Mitglied war er nie.
Herr Oberbürgermeister Palmer, Sie zitieren in Ihrem Statement zur Meinungsfreiheit 5 Männer und behaupten, sie seien namhafte Mitglieder der AfD und Parteikollegen von Herrn Frohnmeier.
Bei 4 der 5 müssen wir davon ausgehen, dass sie nie Mitglieder waren oder dass sie keine Mitglieder mehr sind, seit vielen Jahren nicht mehr oder sogar vor vielen Jahren aus der Partei rausgeschmissen wurden. Und alle 4 spielen heute in der AfD keine Rolle. Sie sind weder Abgeordnete noch in Landes- oder Kreisvorständen.
Herr Palmer, da sind Sie jetzt aber bestimmt glücklich, oder? Da können Sie jetzt ja mit reinem Gewissen die AfD wählen. Aber eins haben wir noch. Die ganzen Zitate, die hier vorgebracht wurden, sind alt. Sie stammen aus den 10er Jahren. Wie passt das eigentlich zur Einschätzung der grünen Katharina Dröge?
Tatsächlich haben wir die Einladung auch an die CDU ausgesprochen, weil sie genau recht haben, dass wir alle demokratischen Parteien brauchen für einen gemeinsamen Beschluss im Deutschen Bundestag. Die AfD radikalisiert sich immer weiter. Sie hat das Ziel, die Demokratie von innen heraus zu zerstören. Und ein Parteienverbot ist das letzte Mittel, was wir ergreifen können.
Wenn die AfD sich immer weiter radikalisiert, warum müsst ihr dann Zitate aus der politischen Steinzeit nehmen?
Gute Frage. Wir zeigen euch jetzt ein Video aus Thüringen. Genauer gesagt aus Saalfeld an der Saale. Und wir fragen euch, was feiern diese Menschen denn da genau?
Wow, ist ja richtig gute Stimmung da.
Ja.
Also was beklatschen und besingen diese Menschen in Saalfeld da so fröhlich? Was wird da gefeiert? Ist es A, das Saalfelder Bierfest und der Bürgermeister hat gerade eine Runde Bockbier spendiert?
Ja, Mensch. Oder ist es B, der erste Aufmarsch der Omas gegen rechts im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die sich da über die Anwesenheit von ARD und Spiegel TV freuen?
Oder ist es C, der schönste Tag im Leben von Bodo Ramelow?
Dass hier in Saalfeld heute der erste Zug ankommt in Deutschland mit syrischen Flüchtlingen, die in Ungarn über die Grenze unter schwierigsten Umständen nach Österreich gekommen sind und der Zug direkt von Österreich dann bis nach Saalfeld gefahren ist. Ehrlich gesagt, das ist der schönste Tag meines Lebens. Die Saalfelder.
Na, wenn das kein Grund zu feiern ist. Am Samstag, den 5. September 2015, hält ein Sonderzug aus Österreich auf Gleis 2 des Saalfelder Bahnhofs. An Bord sind 269 syrische Migranten. Ein Moment für die Geschichtsbücher. Gänsehaut.
Tja, so ändern sich die Zeiten. Fun Fact am Rande. Seit 2015 hat die Partei Die Linke von Bodo Ramelow bis heute ihre Sitze im Saalfelder Stadtrat halbiert. Mhm. Die AfD ist dagegen aktuell zweitstärkste Kraft, gleich hinter der CDU.
Ja, so ein schöner Tag. Und diesen besagten Samstagabend am Saalfelder Bahnhof ging ein bislang in der EU einmaliger Vorgang voraus. Das ZDF berichtete damals.
Diejenigen, die von den griechischen Inseln kommen, machen sich weiter auf den Weg nach Norden. Und lassen sich nicht aufhalten. Auch nicht an der Grenze zu Mazedonien, wo man vergeblich versucht, sie zu stoppen. Und auch nicht bei ihrem Marsch durch Serbien. 1500 kommen pro Tag im Aufnahmelager Kanica an. Es sind noch 30 Kilometer bis Ungarn. Wer es bis dorthin geschafft hat, der sitzt erst einmal fest.
Aber nicht lange, denn im Land behalten will Ungarn die Masse an Migranten nicht. Zwar gibt es einige ungarische Flüchtlingslager, aber Orban zieht die Zäune hoch. Weiter geht die Reise also durch Slowenien, das den Flüchtlingsstrom dann Richtung Kerneuropa leitet.
Ein weiteres Ereignis macht medial die Runde. Am 27. August 2015 wird im österreichischen Burgenland ein Kühllastwagen mit Leichen entdeckt. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt damals: Über 70 Flüchtlinge im Burgenland umgekommen. In einem Kühllastwagen sind zahlreiche Flüchtlinge erstickt. Während die Polizei ermittelt, diskutiert die Politik über die richtige Reaktion auf die Tragödie.
Schleuser hatten die Menschen damals in dem Fahrzeug auf der Flucht zurückgelassen. Jahre später wurde bekannt, dass das Schleppernetzwerk eines afghanischen und eines bulgarischen Staatsbürgers 2015 bereits Dutzende ähnliche Fahrten organisiert hatte.
Die Berichterstattung darüber und über die vielen tausend Migranten auf der sogenannten Balkanroute sorgte dann für eine folgenreiche Entscheidung der deutschen Bundesregierung. Und für einen Satz, der ebenfalls in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Frieden, Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, das zählt zu den europäischen Werten. Jetzt müssen wir sie unter Beweis stellen. Ich bin sicher, wir schaffen das.
Ja, Moment, Marcel. Das war doch Sigmar Gabriel, damals SPD-Chef, Vizekanzler, Wirtschaftsminister. Das ist aber nicht das Original. Da hat der Sigi doch von der Chefin abgekupfert.
Ja, das denken viele bis heute. Aber tatsächlich hat Sigmar Gabriel diesen Satz bereits am 22. August 2015 in einem Videopodcast der SPD gesagt. Damals lobte er die freiwilligen Helfer, betonte die Solidarität innerhalb Europas und Deutschlands Fähigkeiten, Herausforderungen zu begegnen.
Ach was. Aber ihr habt richtig gehört, Merkels Satz, wir schaffen so viel, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das, es folgte erst einige Tage später. Und zwar am 31. August in der Bundespressekonferenz.
Und kurz danach, Anfang September 2015, da kündigte die Kanzlerin an, dass Deutschland Migranten, die aus Ungarn einreisen, aufnehmen wird. Auch wenn das eigentlich gegen die Dublin-Regeln verstößt. Statt Grenzkontrollen heißt es jetzt Refugees Welcome.
Freiwillige verteilen Lebensmittel, kleine Willkommenspakete. In Frankfurt am Main spielen sich ähnliche Szenen ab. Auch hier begrüßen viele die Flüchtlinge, die oft monatelang unterwegs waren, um hierher nach Deutschland zu kommen. Noch immer kommen viele Flüchtlinge an der ungarisch-österreichischen Grenze an. Und die meisten von ihnen kennen nur ein Ziel, Deutschland.
So berichtet es die Deutsche Welle am 6. September 2015.
Und weil Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat, kamen bis heute über 3 Millionen sogenannte Flüchtlinge nach Deutschland. Die Zahl ist übrigens eine Schätzung, denn es gibt auch Familiennachzug, eine Dunkelziffer von nicht registrierten Menschen. Manche sprechen deshalb sogar von 6,6 Millionen.
Ach komm, also dieses Märchen von der Grenzöffnung ist ja eine Verschwörungstheorie. Das ist ein rechtes Narrativ. Hier, liest doch mal den Faktencheck in der Tagesschau. Da heißt es, mit Blick auf die Asylkrise im Jahr 2015 behauptete Weidel fälschlicherweise, dass die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Öffnung der deutschen Grenzen für illegale Einwanderung durchgesetzt habe. Doch das stimmt nicht. Denn die Grenzen in Deutschland zu den anderen Ländern waren zu der Zeit gar nicht geschlossen.
Interessant. Dann widerspricht sich die Tagesschau aber selbst. Hier, schaut mal, was die ARD Anfang September 2015 gesendet hat. Ein Tagesschau-Brennpunkt zur Grenzöffnung. Und worum es genau geht, lesen wir da ebenfalls in dem kleinen Fensterchen. Es geht um die Flüchtlingswelle nach der Grenzöffnung.
Kein Einzelfall. Auch noch 2016 lesen wir auf dem X-Account der Tagesschau: Flüchtlingsgipfel. Obama dankt Merkel für Grenzöffnung. Und wer wird denn bitte dem netten Herrn aus Washington widersprechen wollen?
Na, niemand.
Und ebenso wenig. Es wirkt ja fast so, als wenn das, als die Leute das noch geil fanden, Grenzöffnung hieß. Und als die Leute anfingen, das scheiße zu finden, hieß es dann, also, das war ja nie eine Grenzöffnung. Wir hatten ja gar keine Möglichkeit, als das so zu machen.
Nee.
Das sagt ja die Merkel bis heute.
Natürlich.
Was hätten wir denn sonst tun müssen? Sie waren ja halt da.
Ja.
Naja, du hättest sie ja nicht einladen müssen. Das war ja nun mal der Fakt.
Und ebenso wenig wollen wir natürlich unserem ehemaligen Vizekanzler Sigi Gabriel widersprechen, als der damals in der Bundespressekonferenz sagt:
Unser öffentlichen Dienst, über den manchmal so gelästert wird, der widerlegt gerade alle Vorurteile. Die sind ungeheuer engagiert in dieser Arbeit.
Also er hat ja nicht Unrecht. Die deutschen Behörden haben ja ungeheuer gearbeitet, damals im Sommer 2015. Aber dann wurde es halt einfach zu viel. Wir lesen bei der Zeit: Asylverfahren, so viele unerledigte Anträge wie nirgends sonst in der EU.
So wenige Entscheider, unsinnige Prüfpflichten. Der Antragsstau in deutschen Asylbehörden hat viele Gründe. Die meisten hat die Politik selbst zu verantworten.
Habt ihr auf das Datum dieses Artikels geachtet? Der war von Ende Juli 2015. Und trotz dieser bereits völlig überlasteten Situation sagten Sigi und Angela, wir schaffen das und laden Millionen weiterer Migranten nach Deutschland ein.
Rechtlich ist das höchst umstritten. Bei Euronews erfahren wir im Jahr 2017.
Die rechtliche Grundlage für die Massenaufnahme von Flüchtlingen im Herbst 2015 ist nach wie vor unklar. Wenige Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland sagen das die zur strikten Neutralität verpflichteten Juristen der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages in einem Gutachten.
Das war 2017. Und heute, 10 Jahre nach dieser politischen Entscheidung, da sind wir juristisch keinen einzigen Schritt weiter.
Eigentlich hat die Bundesregierung gegen die Dublin-Verordnung verstoßen. Denn Migranten müssen im Erstaufnahmeland registriert werden und können nicht einfach bis in die Bundesrepublik durchgewunken werden.
Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Weder Bundestag noch Bundesrat noch Verwaltungsgerichte haben bisher eine formelle Klage gegen die Entscheidung Merkels eingereicht. Und darum auch kein höchstrichterliches Urteil in dem Fall.
Und was sagt die Merkelin heute dazu? Wenig überraschend, hier ihre Antwort gegenüber der ARD vor wenigen Tagen.
Als ich "Wir schaffen das" gesagt habe, war mir einfach klar, es ist eine große Aufgabe. Und ich habe ja nicht gesagt, ich schaffe das, sondern wir schaffen das, weil ich auch auf die Menschen im Lande gehofft habe.
Haben Sie Deutschland aber auch überfordert damit?
Das glaube ich nicht. Deutschland ist ein starkes Land.
Oh ja, so stark. Dann schauen wir doch mal, was sich in den vergangenen Jahren im Land so getan hat. Wir beginnen mal mit Pro-Kopf-Vermögen. Ja, Pro-Kopf-Vermögen. Wie reich ist der durchschnittliche Bundesbürger denn im Vergleich zu anderen Ländern?
In einer Statistik der Allianz Global Wealth von 2013 sehen wir, Deutschland liegt im internationalen Vergleich auf Platz 16 mit etwas über 40.000 Euro Nettovermögen pro Kopf. Angeführt wird die Liste von der Schweiz und den USA mit rund dreimal so viel.
Und jetzt? Der aktuelle Global Wealth Bericht, der ist aus dem Jahr 2023. Und da liegen wir plötzlich auf Platz 18. Zwar hat das Pro-Kopf-Nettovermögen sich auf 70.000 Euro erhöht, aber prozentual, da haben die anderen Länder viel, viel mehr zugelegt. Das ist natürlich blöd, ja.
Auch das Bruttosozialprodukt hat sich in Deutschland enttäuschend verändert. In anderen Ländern hat es deutlich mehr zugelegt. 2015 wuchs die deutsche Wirtschaft noch um 1,7%. Aktuell befinden wir uns in einer anhaltenden Rezession. Das hat natürlich viele Gründe, wie etwa teure Energiewenden, die Sanktionen gegen Russland oder steigende Kosten in nahezu allen Bereichen.
Ja, Deutschland ist ein starkes Land, aber auf dem absteigenden Ast. Auch beim Nachwuchs, da hat sich in den 10 Jahren das Bild klar verändert. Im Jahr 2014 hatten in Deutschland rund ein Drittel aller Kinder unter 5 Jahren einen Migrationshintergrund. Ein Jahrzehnt später sind es etwa 43%, in Großstädten natürlich deutlich mehr.
Wozu das dann führt, sehen wir in einem Bericht von BR24 aus bayerischen Klassenzimmern.
In der Klasse 1a hat der Unterricht gerade begonnen. Tanja Kerpf ist die Klassenleiterin. Rund 40% ihrer Schülerinnen und Schüler konnten bei der Einschulung kein oder kaum Deutsch. In den beiden Parallelklassen waren es sogar bis zu 90%.
Und die SZ berichtet unter dem Oberthema Islamismus, Zitat, komplettes Systemversagen gegenüber Mobbing und Gewalt. Ein homosexueller Lehrer wird von Grundschülern gemobbt und wendet sich an die Öffentlichkeit. Doch er ist kein Einzelfall. Die Schulleitung und die zuständigen Behörden schweigen weiter.
Hinzu kommt eine wachsende Unsicherheit. Seit 2014 ist die Zahl von Gewaltdelikten in Deutschland um 20% gestiegen, auf zuletzt knapp 220.000 pro Jahr. Bei gefährlicher Körperverletzung war es sogar ein Anstieg von rund einem Viertel.
Überproportional ist dabei der Anteil ausländischer Straftäter gestiegen. Die könnten aber laut Luis Klamroth von Hart aber fair aber auch Austauschstudenten aus Australien gewesen sein.
Ja, natürlich. Aber schon bald, da werden wir das Problem von Ausländern in den Kriminalitätsstatistiken wahrscheinlich gar nicht mehr haben. Wir prognostizieren, dass der Anteil kontinuierlich zurückgehen wird. Warum? Welt berichtet Anfang des Monats.
Nahezu alle seit 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge streben eine Einbürgerung an. Das ergab eine Studie des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung. Knapp 98% aller in die Bundesrepublik geflüchteten Personen wollen damit die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.
Berücksichtigt wurden in der Studie übrigens nicht Migranten aus der Ukraine, sondern nur Menschen aus dem arabischen Raum.
Aber jetzt muss ich schon wieder intervenieren. Nur weil 98% von denen die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollen, heißt das ja nicht, dass sie die auch bekommen werden. Hm. Da gibt es ja hohe Hürden wie Sprachkurse und Integration.
Ja, das stimmt. Oder man investiert zwischen 750 und 2700 Euro.
Bitte was?
Gerne auch mit Mengenrabatt, wenn man für Freunde und Familie mitbestellen will.
Tja, liebe Basta Berlin-Gemeinde, ihr habt richtig gehört. Es ist eine aktuelle Recherche von RTL und dem Stern und es geht um eine riesengroße Betrugsmasche.
Wir erhalten mitten in der Nacht Dokumente für eine frei erfundene Person, die diese jetzt theoretisch für einen Einbürgerungsantrag nutzen könnte. Sogar der QR-Code zur Überprüfung der Echtheit funktioniert. Die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht von einem System organisierter Kriminalität, mit dem mutmaßlich viele Millionen Euro erbeutet werden.
Und diese Recherchen haben es wirklich in sich. Für eine Einbürgerung braucht man in Deutschland etwa das B1-Sprachzertifikat. Außerdem muss man den Politik- und Gesellschaftstest Leben in Deutschland bestehen.
Oh ja, der ist ganz schlimm. Außer, dass man die Fragen auswendig lernen kann.
Ja, und dafür sind aber monatelange Kurse vorgeschrieben.
Ja, oder eben ein bisschen Geld und ein Handy. Etliche TikTok-Videos bieten die gefälschten Dokumente an. Auch Führerscheine oder IHK-Nachweise für eine Arbeit im Sicherheitsgewerbe sind erhältlich.
Ja, auf Videos wie diesen hier, da heißt es kaufen ohne Prüfung. Besonders häufig werden solche Clips auch auf Arabisch, Türkisch oder Ukrainisch hochgeladen. Laut NTV kann man sich mit den Betreibern dann per WhatsApp in Kontakt setzen.
Und wer jetzt glaubt, ach, das ist doch sicher nur eine Ausnahme, den müssen wir leider enttäuschen. Mhm. NTV berichtet, dass der Leiter einer Ausländerbehörde in Süddeutschland nach dem Hinweis der Journalisten selber mal nachgeforscht hat. Wir lesen.
In einer einwöchigen Recherchearbeit ermittelte er im Alleingang rund 340 gefälschte Zertifikate. Diese waren zuvor bundesweit eingereicht worden, nicht nur in seiner Behörde. Dem Mann war zuvor ein gefälschtes Zertifikat aufgefallen, dessen QR-Code auf eine gefälschte, aber täuschend echt aussehende Seite des Sprachtestanbieters führte. Er fand heraus, dass sich hinter einem gefälschten Zertifikat noch 340 weitere versteckten. Inzwischen, so berichtet er, habe er Zweifel, ob es überhaupt noch ehrliche Antragsteller gibt.
Ich bin wirklich sprachlos. Mhm. Manche Leute verscheißern uns schon bei der Einreise, was heißt manche, einige, indem sie ihre Papiere nicht mitbringen, weil sie sie leider unterwegs verloren haben. Dann bescheißen uns manche bei ihrem Alter. Dann bescheißen uns manche, indem sie behaupten, dieses und jenes Familienmitglied gehört zu ihnen, dabei gehört es zu einer anderen Familie, kommt aber auf dem Ticket nach Deutschland. Dann verscheißern uns einige beim Führerschein, bei der IHK-Prüfung, beim Deutschtest.
Das ist scheiße.
Das macht mich absolut ratlos. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das Land diesem Problem gewachsen ist.
Ganz offensichtlich nicht.
Es gibt eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen, die sagt, man erlebe einen Kontrollverlust. Ach was.
Ach was.
Ungeahnten Ausmaßes.
Ach was.
Die Kapazitäten seien vollkommen überlastet und viele Mitarbeiter seien nicht geschult. Ein genauer Blick auf solche Dokumente sei die absolute Ausnahme.
Das ist unfassbar. Diese Dokumente braucht man übrigens nicht nur für eine Einbürgerung, sondern auch, um statt einer Duldung einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und das betrifft eine viel, viel größere Zahl an Menschen.
Deutschland 2025, 10 Jahre danach. Von einer Migrationswende ist keine Spur. Die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht sogar von einer Migrationswende-Schwindel.
Es ist ein Kontrollverlust in fast allen Bereichen. Bei Ämtern und Behörden, bei Bildung und Schulen, Bauen und Wohnen, im Gesundheitssystem oder der inneren Sicherheit.
Aber unser größtes Problem ist die rechte Hetze im Land.
Nee, unser größtes Problem ist eine systematische, politische Realitätsverweigerung.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ich bin sicher, wir schaffen das.
Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht.
Na, Schnappatmung bekommen, können wir verstehen.
Es war nahezu gesundheitsgefährdend für Menschen mit hohem Blutdruck wie mir.
Richtig.
Ich sage euch, was passieren wird. Es wird unfassbar viel passieren in den nächsten 2 Jahrzehnten.
Ja.
Deswegen werden wir das ja auch immer wieder begleiten. Mhm. Also wir werden eine teilislamische Republik Deutschland. Das kann ich euch garantieren. Das wirst du überall sehen. Wir werden in den nächsten 20 Jahren in Schulen und Kindergärten weniger Weihnachten feiern. Wir werden mehr Zuckerfest feiern. Wir werden Ramadan begehen. Das werden wir alles tun. Das kann ich euch garantieren. Mhm. Wir werden natürlich muslimische Politiker bekommen, die dann weitere muslimische Riten im Alltag fordern werden. Das sehen wir in Großbritannien so, das sehen wir in Frankreich so, das sehen wir überall. Wir werden natürlich selbstverständlich immer wieder Situationen finden, wo deutsche Staatsbürger vor Gericht stehen und neben ihnen sitzt ihr Dolmetscher, weil sie die Sprache gar nicht können. Und wisst ihr was? Guckt euch doch mal B1 an. Guckt euch doch mal diesen Test an zum Wissen über dieses Land. Das qualifiziert dich dann auf einmal, deutscher Staatsbürger zu werden. Und ich sage, nein, das tut es überhaupt nicht. Diesen Test kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest. Wenn du nicht genug Geld hast oder zu sparsam bist, um ihn zu kaufen, dann lernst du die Fragen halt einfach auswendig. Du musst sie ja nicht mal auswendig können. Du musst bloß das Schema erkennen. Wie sieht die Antwort aus? Du musst es ja nicht lesen können auf Deutsch. Du musst bloß wissen, wie sieht die Frage aus, wie sieht die Antwort aus und dann wirst du diesen Test irgendwann bestehen. Ja. Kannst du einfach so machen. Sprachtest. Aha, B1-Niveau. Na, dann mal viel Spaß. Wir haben den Sprachtest selber mal miteinander gemacht. Auch der ist nicht besonders kompliziert.
Ich habe bestanden.
Und dann bist du auf einmal deutscher Staatsbürger. Und wenn dann einer kommt und sagt, aber es gibt schon noch einen Unterschied, ob jemand Karl Dall kennt oder ob jemand Lothar Matthäus kennt oder ob jemand die Sprache spricht oder ob jemand hier sozialisiert ist oder ob jemand gerade vor ein paar Wochen diesen Test gemacht hat und jetzt mit dem Dolmetscher vor Gericht sitzt und als Deutscher in die Kriminalitätsstatistik eingeht, da gibt es doch einen Unterschied. Und wenn du das sagst, ach ja, dann wirst du bald als Partei verboten werden. Das sind die Realitäten. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich krass. War schön, Urlaub gehabt zu haben, aber wir sind wieder zurück.
Ja.
Und ich glaube, wir werden nicht aufhören können, das zu begleiten. Und ich werde mich niemals daran gewöhnen, wenn ich bei Otto auf der Plattform sehe, wie dort Werbung für Hijabs, sagt man modern so, sagt man nicht mehr Kopftücher, jetzt sagen wir Hijabs, weil das haben wir jetzt schon gelernt, wir Deutschen, wie Hijabs für Kinder unter 8 Jahren verkauft werden. Und dann erzählt man uns, das hat alles seine Richtigkeit. Und wenn wir das nicht richtig finden, dass 10, 12 oder 8-jährige Mädchen Kopftücher tragen, dann sind wir die Intoleranten.
Und dann kommen Dröge und Dröger und freuen sich wie Bolle, dass die SPD und auch die Linken sich jetzt miteinander geeinigt haben, dass man dieses AfD-Verbot ja mal anschieben könnte. Die Union zögert noch. Ich glaube, die zögert auch noch weiter. Wir sind auch schon wieder durch für heute. War mal wieder alles dabei, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Genauso soll das aber sein. Und gemeinsam schaffen wir das, da irgendwie durchzukommen. Die Basta-Jungs, die bleiben euch auch weiter erhalten. Versprochen.
Und weil die ab jetzt hier von den Vereinten Nationen stattfindet, gibt es viel Content demnächst auch in Englisch. Aber keine Sorge, der deutsche Akzent, der bleibt. Habt einen guten Start in die Woche.
Na, die hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Annalena, die Präsidentin der UN-Vollversammlung. Sie flaniert mit Bagel und Käffchen durch New York. Jetzt bald auch auf Englisch, mit deutschem Akzent.
Oh Gott.
Finden wir natürlich prima. Sie, liebe Kontrafunk-Zuhörer, ganz sicher auch, freuen sich auf viele Besuche von Annalena Baerbock hier im Hosenhause. Mein Name ist Benjamin Golme, das war's für heute mit Basta Berlin. Nächste Woche hören wir uns wieder mit Ausgabe 291. Auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.